Der Jäger, der den letzten Wolf in Deutschland geschossen hat, war ein Held. Da können Sie mal sehen, wie sich die Zeiten verändert haben.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K., dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir sprechen mit interessanten Menschen aus Köln. Und Theo Pagel, Direktor des Kölner Zoos, seit 18 Jahren gehört definitiv dazu. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ich habe mal nachgezählt. Sie sind zum dritten Mal zu Gast hier im Podcast und ich habe Sie diesmal eingeladen, weil ich während des Bundestagswahlkampfs häufiger an Sie denken musste. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, warum?
Ja, in der Tat.
Es gab während des Wahlkampfs ja immer wieder die Klage, dass der Klimaschutz gar keine Rolle gespielt hat und in den diversen Politiker-Fernsehrunden ja teilweise noch nicht mal eine einzige Frage wert war. Das fand ich schon bemerkenswert. Und Sie hatten mir bei unserem letzten Gespräch erklärt, dass das Thema Artenschutz in Sachen Aufmerksamkeit ja sogar noch unter dem Klimaschutz rangiert, obwohl das natürlich fürs Überleben der Menschheit auf der Erde mindestens genauso wichtig ist. Und ich hatte das Gefühl, wir holen jetzt einfach das nach, worüber im Wahlkampf leider gar nicht gesprochen wurde, und sprechen über den Artenschutz. Teilen Sie denn die Klage, dass im Wahlkampf und auch jetzt danach eigentlich alles andere wichtiger war und ist als die Rettung der Menschheit?
Ja, ich teile das. Aber es ist auch verständlich, weil zunächst einmal die Dinge diskutiert wurden, die einen beschäftigen. Also ich sag mal Jobsicherheit, Krieg, der möglicherweise auch sich ausweitet. Das sind alles Top-Themen. Natürlich Migration, ein sehr emotionales Thema. Und es war genau das, was uns beim letzten Mal ja schon beschäftigt hat, dass wir leider immer wieder ausblenden als Menschen, dass das Wesentliche, die Grundlage, die muss gesichert werden, weil wenn wir kein Überleben mehr auf dieser Welt haben, dann reden wir auch nicht mehr über Jobsicherheit oder Migration oder sonst etwas. Ganz schwierige Situation, in der wir im Moment sind.
Wenn wir zum Artenschutz kommen, dann sind ja die Zahlen alles andere als erfreulich, muss man sagen. Also für mehr als 46.000 Arten ist belegt, dass sie vom Aussterben bedroht sind. Das hat Ihr Kollege gesagt, der Artenschutzkoordinator Matthias Markhoff im Kölner Zoo. Und es heißt auch, dass auf der Erde bis zu 100 Tierarten oder Arten aussterben pro Tag. Ich habe mich gefragt, woher weiß man das eigentlich so genau?
Also es gibt tatsächlich viele Erhebungen. Es gibt ja die Rote Liste, es gibt aber auch viele andere Erhebungen, wo man eben nachvollziehen kann über die Publikationen, die getätigt werden, wie viele Tiere verschwinden. Man hat aber auch eine positive, also das wiegt sich so ein bisschen auf. Man geht auch davon aus, dass im Schnitt 50 Arten neu entdeckt werden, weil wir ja vieles auf diesem Planeten noch gar nicht so wissen. Aber das, was mich am meisten umtreibt, und ich habe natürlich in Vorbereitung unseres Gesprächs auch nochmal ein bisschen recherchiert, Sie müssen sich vorstellen, dass 1970, das ist ja noch nicht so lange her, die Populationsgrößen der Arten um 68% geschrumpft sind. Würden wir, und kein Mensch gerät in Panik, merkwürdigerweise, außer Menschen wie mir und anderen Naturschützern, würden wir das vergleichen mit uns Menschen. Wir haben im Moment 8,1 Milliarden, dann lägen wir unter 3 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Das würde im Übrigen viele Probleme lösen. Aber nur, dass man mal so ein Bild hat, ja, weil Artensterben ist ja für viele gar nicht sichtbar, obwohl es sichtbar ist. Und ich sehe das immer bei Studierenden, die wir unterrichten. Als ich mit meinem Vater früher mit dem Auto von Duisburg nach Frankfurt gefahren bin, haben wir unterwegs angehalten, haben die Windschutzscheibe sauber gemacht, weil da so viele Insekten drauf waren. Das ist etwas, das junge Menschen heute gar nicht mehr erleben. Das heißt, die vermissen das gar nicht. Die halten das ja für normal. Aber wir wissen ja auch bei den Insekten, dass wir enorme Verluste haben. 50% aller Bienen und so weiter und so weiter. Also wir müssen dringend, dringend handeln.
Mit jeder Art, die stirbt, schwindet auch ein Stück Lebensgrundlage für die Menschen. Das ist Ihre These. Ich komme da jetzt nicht bei jeder Art zwingend drauf. Also zum Beispiel der süße Koalabär, der ist ja leider auch ziemlich bedroht. Ich fände das natürlich super bedauerlich, wenn der jetzt nicht mehr da wäre. Aber warum schwindet da meine Lebensgrundlage? Wie ist da der Zusammenhang?
Also das ist natürlich ganz schwierig. Es gibt ja auch Tiere, die uns nicht lieb sind. Ne? Mücken zum Beispiel. Jeder zerschlägt wahrscheinlich in seinem Leben viele Mücken, die versuchen einen zu stechen. Das Problem für uns Menschen ist, dass wir erst merken, welche Auswirkungen es hat, wenn es passiert ist. Und dann können wir es nicht mehr zurückführen. Und natürlich hat der Koalabär, weil er spezialisiert ist auf Eukalypten, eine ganz besondere Funktion. Und wir können gar nicht absehen, was bedeutet es denn, wenn dieser Eukalyptusfresser nicht mehr da wäre. Insofern ja, im Einzelfall schwierig, aber da, wo Tiere auf einmal verloren gingen, und ich mache das mal so bildlich fest, ich sage immer, dass die Biodiversität ist ein Puzzlespiel. So, und wenn sie bestimmte Puzzleteilchen verlieren, dann funktioniert das nicht mehr. Und ein viel besseres Bild ist ein Uhrwerk. Wenn bestimmte Zacken aus dem Uhrwerk herausbrechen, dann läuft die Uhr nicht mehr. Und das ist eine riesen, riesen Gefahr. Und wir haben ja zusammen auch mit Ihrem Hause 2010 sehr intensiv das Jahr der Biodiversität, der Vielfalt gefeiert. Und damals war ein kleines Mädchen im Zoo. Wir haben da immer gefragt, warum muss man die denn erhalten? Und das ist eine Aussage, die ich nie vergessen werde. Da haben wir die gefragt, warum muss ich denn Schmetterlinge eigentlich erhalten? Und dann hat die gesagt, weil die schön sind. So, weil wir ja auch etwas davon haben, wenn wir uns daran erfreuen. Und natürlich haben Schmetterlinge viele biologische wichtige Funktionen mit Bestäubung und so weiter. Und sind natürlich Nahrung wieder für andere. Aber man kann auch einfach mal damit zufrieden sein. Man stellen sich vor, ich mein Trauma wäre, und dazu gab es auch eine europäische Zoo-Kampagne, stellen Sie sich vor, es gibt keinen Vogelgesang mehr. Vogelgesänge sind die Vorlage für all die Musik, die wir haben. Ja? Und das wäre für mich trostlos. Und abgesehen davon würden sich dann viele andere Tiere zu stark entwickeln, nämlich Insekten, die vielleicht uns auch nicht unbedingt gut tun. Insofern dramatisch und ja, es gibt viele Gründe.
Da helfen uns dann auch diese kleinen Boxen nicht mehr, wo der Vogelgesang rauskommt. Ne? Die sind ja ein Verkaufsschlager.
Genau, im Badezimmer. Ich zucke immer zusammen. Meine Frau hat sowas auch gekauft.
Ich habe das natürlich eben sehr plakativ gesagt mit dem Koalabären. Man muss ja auch einfach mal sagen, dass wir über die allermeisten Tiere ja so wenig wissen, dass wir noch nicht mal wissen, was die eigentlich im Kreislauf der Natur so alles anrichten. Mit anderen Worten, wir wissen dann tatsächlich erst, wenn sie weg sind, was da möglicherweise fehlt. Denn ganz viele Tiere sind ja nicht erforscht. Selbst die, die wir eigentlich schon lange kennen.
Wir gehen mal davon aus, dass wir mehr nicht kennen, als wir kennen. Und selbst die, die wir zunächst einmal wissenschaftlich kennen. Das heißt, man hat sie entdeckt, man hat sie beschrieben. Von denen wissen wir auch vielfach noch nicht, welche ökologischen Funktionen sie am Ende dann ausüben. Und insofern Forschung extrem wichtig.
Sie haben eben diese sehr eindrückliche Zahl gesagt. Das heißt, wenn man früher von, ich sag mal, 80 Elefantenherden ausging, dann sind wir jetzt eben nur noch bei einem Bruchteil. Und das auf jede einzelne Tierart bezogen, ist eben dieser Schwund. Am stärksten betroffen, habe ich gelesen, sind Arten im Süßwasser. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich im Süßwasser und nicht jetzt mehr im Land und im Meer? Da ist natürlich auch viel, aber da muss es ja einen Grund für geben.
Also es ist tatsächlich die Verschmutzung der Gewässer. Aber auch hier möchte ich mal eine Lanze brechen, weil ich glaube, in unserem Gespräch muss auch ganz wichtig sein, es ist nicht alles verloren. Sondern der Mensch kann vieles wieder gut machen, was er mal überwiegend aus ökonomischen Gründen verkehrt gemacht hat. Man hat keine Rücksicht genommen, wollte Geld verdienen. Jobs schaffen, kann man nachvollziehen. So. Und das beste Beispiel für mich ist, ich habe ja ein Büro, das ist nicht ganz weit vom Rhein und da schwimmen wieder Lachse aufwärts. Und als kleiner Junge, ich komme ja nicht aus Köln, ich hätte fast gesagt leider, also ich komme aus Duisburg, also auch am Rhein.
Ja, schon leider, würde ich sagen, aber gut.
Und,
ja.
Aber ich bin mittlerweile mentaler Kölner. So. Und ich wäre als kleiner Junge nicht in den Rhein gestiegen, weil wäre ich chemisch gereinigt worden. So, und jetzt schwimmen hier in Köln und natürlich auch in Duisburg wieder Lachse den Rhein aufwärts. Das heißt, wir können Dinge wieder zum Besseren machen. Und man hat natürlich ganz viel abgeleitet und das bringt das wieder zum Süßwasser. Man hat ja ganz viel Industrieabfälle, so nenne ich sie jetzt mal, in die Flüsse geleitet und dadurch sind natürlich ganz viele Süßwasserfische bedroht. Und das war ja nicht nur bei uns in Deutschland so, sondern es ist ein Ereignis, das sich weltweit abgespielt hat.
Wir reden oft über die Elefanten und ich sag mal andere irgendwie auch einigermaßen süße Tiere. Sie haben eben auch die Insekten und die insgesamt ja ziemlich kleinen Tierarten wie Würmer, Käfer etc. angesprochen, die vielleicht nicht so niedlich sind. Sind die aber vielleicht sogar noch wichtiger? Oder anders gefragt, gibt es eigentlich irgendwie Debatten in der Wissenschaft darüber, sozusagen bei welchen Arten es am schlimmsten wäre, wenn sie aussterben? Oder ist man sich da eigentlich einig, dass alles dramatisch wäre?
Also letztlich ist alles dramatisch. Aber in der Tat wären zum Beispiel Fledermäuse, Flughunde, Vögel und vor allen Dingen Insekten ganz schwierig zu bewältigen, weil sie eine Aufgabe für uns Menschen erfüllen, nämlich Befruchtung von Bäumen, Bestäubung von Pflanzen insgesamt. Und wenn das wegfällt, wir wissen das durch die Reduktion, die ja schon stattgefunden hat, wenn man jetzt eben künstlich bestäuben muss, das kostet enorm. Und so werden wir sozusagen durch die Natur kostenlos versorgt. Und das ist etwas, was uns zunächst mal treffen würde. Aber denken Sie an Raubtiere. Raubtiere sind auch extrem wichtig. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Bestände von Herbivoren, also Pflanzenfressern, zu regulieren. Wir merken zunehmend, Geier sind extrem bedroht weltweit in vielen durch irgendwelche Medikamente, die in die Tiere reingekommen sind, die sie dann über Tiere aufgenommen haben. Das heißt, da ist jetzt die Reinigungskraft der Natur, dass da Krankheiten nicht mehr übertragen werden, weil die Geier natürlich alles aufnehmen und auch resistent sind gegen vieles, das ist weg. Und schon hast du wieder ein neues Risiko. Das heißt, alles spielt nachher ineinander. Und was dann am Ende für uns am wichtigsten ist, ist nicht ganz so einfach zu entscheiden.
Wir beide haben ja im Dezember 2022 miteinander gesprochen, und zwar nach der großen Artenschutzkonferenz in Montreal. Damals haben ja über 100 Länder ein wichtiges Bekenntnis zum Artenschutz gegeben, das auch gefeiert wurde. Und zwar sollen 30% der Land- und der Meeresoberfläche bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Also ein richtig globales Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt. Es fehlten dann aber ja noch einige nicht unwesentliche Details, zum Beispiel die Frage, wer diesen Artenschutz eigentlich bezahlt. Und jetzt Ende Februar, also mehr als 2 Jahre später, hat sich dann der Weltnaturgipfel in Rom auf die Finanzierung dieser globalen Artenschutzziele geeinigt. Endlich, kann man sagen, da war eine erste Runde im kolumbianischen Cali im Oktober ohne konkrete Beschlüsse vertagt worden. Da hatten auch etliche Länder ihr Mindestmaß an Hausaufgaben, das sie bis dahin machen sollten, leider nicht gemacht. Wow, also haben wir so viel Zeit?
Nein, wir haben keine Zeit. Also es gibt im Naturschutz so einen Dreiklang, der heißt Assess, Plan, Act. Also Daten erheben, planen und dann tatsächlich aktiv werden. Und wir sind in der Tat in dem Bereich, wo wir gar nicht mehr so viel Daten aufnehmen sollten. Wir müssen jetzt dringendst handeln. Und das hat damit zu tun, dass wir bei manchen Bereichen eben an die Kipppunkte kommen. Ich glaube, aus meiner Sicht ist im Moment das Dramatischste das Abholzen des Regenwaldes in Brasilien, also in Zentral-Südamerika. Da wissen wir, da gibt es Berechnungen, die sind wissenschaftlich fundiert. Wenn der Regenwald unter eine gewisse Größe kommt, kann er sich nicht mehr regenerieren. Das würde bedeuten, dass nicht nur wir Arten verlieren und den Regenwald, sondern dann wird sich das Weltklima drastisch ändern. Es werden Meeresströmungen sich ändern. Das kann man alles berechnen. Das heißt, hier wäre dringend geboten, dass die Weltgemeinschaft einwirkt, weil der Regenwald in Brasilien eben nicht für die Brasilianer allein wichtig ist. Der ist auch für einen Eskimo und für einen Deutschen und einen, der in England lebt, wichtig. So, und da ist ganz dringendes Handeln geboten. Act now, hat mal in Marseille 2021 Harrison Ford gesagt. Ne? There is no time to wait, we have to act now. Und da hat er vollkommen richtig, wir müssen jetzt dringend.
Das heißt, dieser Regenwald wäre ganz konkret einer, der zu diesen 30%, um die es da bis 2030 geht, gehören müsste. Und dazu würde dann auch ganz konkret gehören, dass man Brasilien einfach auch mit Geld zuschüttet, damit die sich wirklich endlich darum kümmern, dass dieser Regenwald auch weiter existieren kann.
Das hat ja einen Grund, warum die an den Regenwald gehen. So, das heißt, sie schaffen damit Jobs, sie schaffen damit Überlebensmöglichkeiten für die Menschen, die dort leben. Und man muss Alternativen bieten, das gilt nicht nur dort. Und da sind genau die reichen Länder tatsächlich gefordert, die Industrieländer gefordert. Die müssen den schwächeren Ländern in Anführungsstrichen helfen. Das sind in der Regel die, wo hohe Biodiversität ist, wo leider oft auch eine hohe politische Instabilität herrscht. Und das kann die Weltgemeinschaft nur zusammenlösen. Aber ich gieße noch mal ein bisschen Essig in den Wein. Das ist eine tolle Entscheidung, die jetzt getroffen wurde. Aber die USA zum Beispiel waren gar nicht dabei. Also eine
Weltmacht. Die USA sind ja bei so einigem nicht mehr dabei, hat man den Eindruck.
Es ist ein Riesenproblem, dass USAID, also die Entwicklungshilfe der Amerikaner, gestoppt wurde. Wir wissen jetzt schon, weil wir ja viel Projekte in Vietnam und Laos unterstützen als Kölner Zoo und gerade auch eine europäische Zoo-Kampagne dazu läuft, wo wir maßgeblich beteiligt sind als Kölner Zoo, wie viele Projekte schon beendet sind, wie viele Menschen arbeitslos geworden sind innerhalb weniger Wochen. Also eine Katastrophe, wo man sagt, das hätten wir uns vor 3 Monaten noch nicht träumen lassen. Aber das hat Auswirkungen, die sofort reinhauen. Und insofern werden zum Beispiel unsere kleineren Dinge, der Kölner Zoo ist ja jetzt kein Großgeber, aber wir sind trotzdem effektiv. Aber da zeigt sich, dass das, was wir leisten können, wird jetzt noch wichtiger.
Und das sind dann ganz konkret Menschen, die über Nacht arbeitslos geworden sind, die möglicherweise dann, um zu überleben und Geld zu verdienen, sich für eine umweltschädliche Alternative entscheiden müssen, weil es nichts anderes gibt.
Das ist nicht auszuschließen.
Also es wurde ja sehr konkret über Geld gesprochen, also die weltweiten Ausgaben für den Erhalt von Ökosystemen und biologischer und genetischer Vielfalt sollen bis 2030 eben dieses Stichjahr sukzessive steigen und dann knapp 193 Milliarden Euro betragen, 40 Milliarden Euro für Artenschutz allein aus Deutschland ab 2030. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir gerade bei 4 Milliarden ungefähr, also bei 10%. Wäre natürlich super wünschenswert, aber auch da gehen Sie davon aus, dass das klappen kann, dass wir bis 2030 bei 40 Milliarden sind?
Naja, wir sind ja in Deutschland gerade auch in einer sehr interessanten Phase. Neue Regierung, wir wollen mal hoffen, dass wir eine stabile Regierung hinbekommen. Die haben viele Probleme zu lösen und sie dürfen eben, und wir haben ja gerade schon anfangs darüber gesprochen, dass es im Wahlkampf untergegangen ist, es darf die neue Regierung in Deutschland auch diesen wichtigen Bereich, der existenziell ist am Ende, für die Menschen auch in Deutschland nicht vergessen. Also auch da muss man über Gelder reden und jetzt hören wir ja, dass man möglicherweise doch über Schuldenaufnahme mehr Geld bekommt und ich kann nur hoffen und wir haben das ja von den Grünen gehört, die bestimmte Dinge jetzt auch fordern und heute ist ja auch ein interessanter Tag, wo wir hier sitzen. Insofern, ja, ich habe Hoffnung, dass Gelder kommen können.
Wir sprechen ja am Donnerstag, 13. März. Dieser Podcast wird erst am 20. März ausgestrahlt. Ich habe mich gefragt, eben wie bindend ist so ein Beschluss aus Rom? Also das ist ja sozusagen das Entscheidende. Ja? Also man kann sagen, wir wollen 40 Milliarden ausgeben, aber kann dann tatsächlich eine CDU oder ich sag mal, wenn ich ganz schwarz malen will, eine AfD, die vielleicht bis 2030 auch noch stärker ist, sagen, wir haben andere Probleme und haben wir einfach nur gesagt? Also,
ich würde mal sagen,
man sieht ihn jetzt nicht, aber er guckt zweifelnd.
Also ich bin ja jetzt auch schon 64 und ich habe schon viele Versprechen gehört in meinem Leben, die nicht gehalten wurden. Ich hoffe aber, dass die Wesentlichen, die zum Überleben der Menschheit wichtig sind, dass diese dann auch umgesetzt werden.
Okay. Bis 2030 haben wir jetzt noch 5 Jahre. Mal sehen, was wir in diesen 5 Jahren dann noch schaffen. Ich hoffe natürlich möglichst viel. Ich sag mal so, das ist jetzt eine, wenn auch ja zu späte Bereitschaft dann auch zur Finanzierung gegeben hat, kann man ja im Bereich Artenschutz jetzt trotzdem mal als Good News werden.
Auf jeden Fall. Also das war ein großer Erfolg. Wir haben als Naturschutzgemeinschaft, als Artenschützer, haben wir das gefeiert. Ne? Also wir haben abends tatsächlich mal angestoßen und gesagt, boah, das ist jetzt mal ein Durchbruch. Es muss jetzt nur auch gelebt werden.
Welche weiteren Good News gibt es möglicherweise noch? Es ist ja wirklich auch sehr wichtig bei diesem Themenfeld, dass man eben nicht nur in die Apokalypse verfällt. Mir fiel spontan diese Nachricht ein von der Biberfamilie in Tschechien. Die hat ja Furore gemacht.
Ja, aber auch das kann man zweierlei betrachten. Also Biber haben ja, wir haben ja auch wieder eine schöne Biberpopulation in Deutschland, die tatsächlich kostenlos für uns Landschaftspflege macht, aber auch kostenlos manchmal das Gegenteil. Wenn sie nämlich eine schöne Wiese haben, wo sie ihre Rinder frei laufend weiden und die steht 4 Wochen später unter Wasser, dann haben wir wieder ein anderes Problem. Das heißt, da gibt es Pro- und Kontra-Meinungen. Manche finden das gut, manche finden das schlecht. Aber insgesamt zeigt dieses Beispiel aus Tschechien schon, dass wenn man eine Artenvielfalt hat, dazu gehört der Biber in unserer europäischen Naturlandschaft, dass ich dann auch vieles von selber regeln kann. Heißt aber nicht, dass es nicht doch Probleme gibt und man bestimmte Dinge regeln muss.
Also in dem Fall war es ja eine erfreuliche Baumaßnahme, auch ohne Baugenehmigung. Da hatten die Biber quasi einen Damm quasi über Nacht aus dem Boden gestampft. Und das war just an der Stelle, wo viele Menschen jahrelang drüber nachgedacht haben, da bräuchten wir eigentlich einen und wie stellen wir das irgendwie an? Und die Biberfamilie hat einfach Tabula Rasa gemacht.
Ja, ja. Also
aber sie da sagen, das mal, kann auch anders laufen. Und
das
dann
würde ja
Menschen
in Köln nie funktionieren, ohne Baugenehmigung geht ja hier
nichts. Nee, das stimmt, ja. Gut, die Biber halten sich da nicht zwingend dran. Es gibt ja auch Tierarten, die nicht so einen guten Ruf haben, diese sogenannten invasiven Arten. In Köln sind wir da schnell bei den kanadischen Wildgänsen, sind es, glaube ich, die nicht so beliebt sind, weil sie eben die ganzen Parks, muss man einfach sagen, zukacken. Wie blicken Sie sozusagen als Zoodirektor auf so eine kanadische Wildgans? Haben Sie da zur Verteidigung was vorzubringen?
Also das ist auch ein schwieriges Thema, weil natürlich wir uns da auch Gedanken gemacht haben. Es gibt tatsächlich eine schwarze Liste, wo die invasiven Arten draufstehen. Und im Prinzip müsste man diese Arten, dazu zählen ja auch viele Pflanzen, also das Springkraut zum Beispiel, das ich schon aus meiner Jugend kenne, gehört hier nicht hin. Ist ein Riesenproblem, botanisch gesehen. Die Kanadagänse und Nilgänse vor allen Dingen sind ein Problem. Sie gehören hier nicht hin, sind sehr aggressiv, insbesondere die Nilgänse. Die Abschussquoten, die Jagdstrecke, sagt man, im letzten Jahr war bei den Nilgänsen höher als bei den Graugänsen, die eigentlich hier heimisch sind. Da kann man mal so ein bisschen sehen, wie die Populationen sich auftun.
Was heißt Abschussquoten? Die wurden
also es gibt,
legal
die sind, also die gehören zum jagbaren Wild, so sagt man. Und die werden auch bejagt. Und das ist natürlich schon komisch, wenn man dann liest, dass eine Tierart, die hier nicht hingehört, häufiger erlegt wurde als eine Tierart, die jagbares Wild ist und die heimisch ist. Diese invasiven Arten sind ein Riesenproblem. Und ich springe einfach mal ganz weit weg nach Australien. Da führt man Kriege. Tatsächlich Kriege, ohne Rücksicht, ohne Tierschutzgedanken, ohne Mitleid, zum Beispiel gegen Kaninchen, die dort nicht hingehören, die eingeführt wurden, die eine riesen Problematik mit sich bringen, weil sie eben schädlich sind für die Natur, Dämme untergraben und so weiter. Und das ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ne? Das schönste Beispiel in Köln sind ja eigentlich die Halsbandsittiche. Der große und der kleine Halsbandsittich leben hier.
Die haben auch so ein kleines Kackproblem.
Je nachdem, wo sie ihre Schlafplätze haben, finden das Leute nicht schön. Wir haben bei uns im Bereich Zoo und Flora überwiegend den großen Alexandersittich. Der ist ein bisschen größer, ein bisschen robuster. Und der hat bei uns die kleinen Halsbandsittiche vertrieben. Die sind jetzt mehr am Rhein. Und da gibt es eben auch eine interessante Entwicklung, weil der große Halsbandsittich ist tatsächlich da, wo er eigentlich hingehört, nämlich in Indien, in Asien, ist er rückläufig, er ist bedroht. Und wir bauen hier in Köln, ohne es zu wollen, eine Ersatzpopulation auf, aber faktisch gehört er hier nicht hin. Und man muss eben gucken, es gibt ja Arten, die hier nicht hingehören und dann gibt es diese sogenannten invasiven Arten. Und invasive Arten nennt man die, die tatsächlich Fauna und Flora schaden. Und im Prinzip muss man die tatsächlich bekämpfen.
Das heißt, es gibt auch Arten, die hier nicht hingehören, die aber nicht invasiv sind. Und muss man da sagen, dass das ein ganz normaler Vorgang ist, dass immer wieder natürlich im Bereich oder in den letzten Jahrhunderten Tiere sich irgendwo angesiedelt haben, wo sie eigentlich nicht heimisch waren, wo es aber nicht groß ein Problem war. Das ist natürlich schon menschengemacht, weil die über Schiffe und Ähnliches dann auf andere Kontinente gekommen sind. Aber nicht jede Art, die hier nicht hingehört, ist per se invasiv und nicht gut, höre ich daraus.
So ist es, aber wir leben natürlich heute auch in einer anderen Welt. Früher waren es überwiegend Ratten, Katzen, Ziegen, die die Seefahrer mitgenommen haben, irgendwo ausgelassen haben, die tatsächlich zum Teil verheerende Wirkungen hatten. Ganze Arten sind ausgestorben. Wir kümmern uns auch um eine Art, die Socorro-Taube von der Insel Socorro vor der westmexikanischen Küste, die ist ausgestorben, weil es da Ratten, Katzen und Ziegen gibt. Gibt es aber noch in Menschenhand. Und wir leben natürlich insofern in einer anderen Welt, dass wir in einer globalen Welt leben mit ganz viel Reisenden. Und man versucht sich zu schützen. Australien ist da extrem strikt. Also da wird kontrolliert, was nehmen sie mit rein, was nehmen sie mit raus. Sie kennen das von den Hunden, die dann nach Lebensmitteln suchen. Das macht man aus gutem Grund, versucht also das Risiko, das was ins Land kommt, was schädlich ist, zu minimieren. Ganz ausschließen können sie es nicht, weil einfach der Flugverkehr so stark ist mittlerweile. Und insofern steht zu befürchten, dass mehr Tiere in Gegenden kommen und dann kommt ja noch hinzu, dass sich unser Klima doch verändert hat, auch wenn es in Amerika möglicherweise Menschen gibt, die das nicht glauben. Es ist aber so, das heißt, bestimmte Tierarten können jetzt auch in Bereichen, wo sie früher nicht hätten überleben können, auf einmal überleben.
Naja, und sie ziehen dann dort auch hin, weil sie dort, wo sie früher gewohnt haben, nicht mehr überleben können langfristig. Das heißt, das Thema Migration, was ja sozusagen auch bei Menschen eine Rolle spielt, wird es bei den Tieren wahrscheinlich ja künftig noch deutlich verstärkter geben. Das heißt, auch das Risiko für invasive Arten steigt.
Ich würde das mal so sehen wollen. Also durch den Klimawandel wissen wir zum Beispiel, dass Mücken, die zum Beispiel auch Malaria verbreiten, Malaria gab es im Übrigen mal hier bei uns, das wird wärmer, die haben eine Chance auch zu überleben. Das heißt, die Chance, dass über Insekten Krankheiten übertragen werden, wird zunehmen. Und dann brauche ich ja gar nicht, also ich will gar nicht auf Corona zu sprechen kommen. Es gibt ganz viele, ich sage jetzt lieber nicht die Zahl, Viren, die das gleiche Potenzial haben wie Corona. Trotzdem darf man jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Aber es steht natürlich zu befürchten, dass immer wieder mal irgendetwas kommt.
Ich habe gerade erst den Film Spillover gesehen. Das ist ein fantastischer Film von einer Kölner Firma, die sehr gute Filme macht, Broadview. Der ist noch in der ARD-Mediathek zu sehen. Und da ist genau das Thema, dass eben gesagt wird, dass je mehr die Wanderbewegungen auch der Tiere auf der Welt werden, die zum Teil auch einfach vor Waldbränden oder Ähnlichem wirklich in andere Länder fliegen, desto mehr steigt eben die Gefahr auch für Pandemien, weil sich eben plötzlich Viren kreuzen, die sich vorher nie gekreuzt hätten. Und dieser Film ist toll, aber alles andere als beruhigend, muss man sagen.
Ja, deshalb gucke ich manchmal solche Filme nicht.
Ich kann ihn trotzdem sehr empfehlen.
Ja, ich glaub's.
Ich würde gerne nochmal zum Thema Geld kommen. Zu den absoluten Top-Risiken für Unternehmen gehört in den nächsten 10 Jahren der Verlust der Biodiversität, hieß es beim Weltnaturgipfel in Rom. Über die Hälfte der Wirtschaftsleistung weltweit hängt von funktionierenden Ökosystemen ab. Das heißt, dieser wirtschaftliche Faktor von Artenschutz, rückt der immer mehr ins Bewusstsein?
Also es wäre sehr wünschenswert, weil wir Menschen ja immer einfach gestrickt sind. Also wenn ich feststelle, ich habe keinen Arbeitsplatz mehr, ich kann kein Geld mehr verdienen, dann ist man, glaube ich, viel leichter zu überzeugen, etwas zu tun. Also wenn man so wie wir als überzeugter Naturschützer die ganze Zeit agiert. Wenn ich es selber am eigenen Leib merke, und ich glaube, das ist etwas, was wir hier in Deutschland mit den katastrophalen Naturkatastrophen, die es hier in den letzten Jahren gab, also Klimawandel ist angekommen, wir haben es gespürt, aber alles, was ich nicht spüre, ist für mich schwierig. Und deshalb ist es, glaube ich, für uns schwierig, dieses Bewusstsein in die Köpfe zu kriegen. Und das wäre wichtig, dass Klimawandel genauso im Kopf ist wie Verlust der Biodiversität. Beides ist für uns, hängt Art zusammen und ist für uns essentiell überlebenswichtig. Und da müssen wir einfach als und am Ende ja als Weltgemeinschaft agieren.
Ich würde gerne dieses Top-Risiko für Unternehmen nochmal anschaulicher machen. Und zwar an der Rolle der Landwirtschaft. Also man muss ja sagen, dass die Landwirte das Artensterben durch den Einsatz von Pestiziden in großem Stil mit verursachen. Sie wären aber ja gleichzeitig auch die Hauptleidtragenden des Artensterbens. Und da kommen mir diese massiven Bauernproteste, diese riesigen Traktoren, die da durchs Land gerollt sind, im letzten Jahr wieder vor die Augen. Und da ging es ja tatsächlich darum, mehr Umweltschutz und Artenschutz auf den Äckern zu verhindern. Das ist ja leicht schizophren irgendwie. Also schaufeln die Landwirte sich eigentlich so ein bisschen ihr eigenes Grab?
Also wir wissen mittlerweile, ich bin zwar kein Experte, aber wir wissen schon, dass ökologische Landwirtschaft eigentlich gut ist. dass man damit auch Geld verdienen kann. Und ich glaube, dass Bauern am Ende nicht unbedingt Riesenbetriebe brauchen. Sie brauchen ein Auskommen. Und wenn sie mit 100 Kühen genauso viel Geld verdienen können wie mit 1000, sage ich jetzt mal, die dann vielleicht sogar ökologisch gehalten werden, was dann auch wieder gut wäre, weil wir brauchen unbedingt Dung in unserer Landschaft, also Kot von den Kühen, die Kuhfladen. Davon leben wieder ganz viele Insekten. Das wieder wirkt sich auf die Bodenbeschaffenheit aus. Das wirkt sich wieder auf Fruchtbarkeit aus. Auch das wissen wir. Wir könnten mit weniger mehr machen. Dazu muss dann aber die Politik die richtigen Leitlinien vorgeben. Und ich glaube, dass viele Bauern da auch offen sind, sich umzustellen. Und es werden zukünftig Subventionen wegfallen und es ist schon tragisch, wenn man sieht, dass also man da bezahlt wird, damit man dann irgendwo welche Ackerstreifen freilässt. Und auch das ist ja absehbar. Rebhuhn zum Beispiel ist ein Klassiker. Dramatische Bestandsrückgänge, mit Sicherheit fast ausschließlich durch die Landwirtschaft und nicht durch eine Überjagung, weil die auch weitestgehend mittlerweile nicht mehr bejagt werden, weil sich die Landschaft verändert hat. Es steht zu hoffen, dass die Landwirtschaft den Weg findet, sozusagen ökonomisch weiterarbeiten zu können, aber am Ende doch ökologischer. Und ich darf es ja nicht sagen, ich komme aus einer Metzgerfamilie, wer das noch nicht weiß.
Ich wusste es noch nicht.
So, und weniger Fleisch ist aber auch okay. Ich muss nicht jeden Tag Fleisch essen, das war früher auch nicht so. So, das heißt, wenn wir weniger konsumieren, dafür aber gezielt, dann glaube ich, hätten wir auch alle eine ganz gute Zukunft.
Das Problem, glaube ich, vor dem Landwirte genauso stehen wie Metzger, ist eben das Thema Preissensibilität beim Verbraucher. Das heißt, die verweisen immer darauf, dass ihnen das dann niemand abnimmt, wenn sie das ökologischer produzieren. Da kommt man wahrscheinlich nur raus, wenn die Politik so hohe Standards auch für alle setzt, dass diese Schweinebauchpreise, wie man das nennt, ich weiß nicht, ob man das beim Metzger so genannt hat, ob das daherkommt, dass die eben gar nicht mehr möglich sind.
Naja, es kommt so ein Stück weit drauf an, ne? Wie sie eben leben. Früher, ich kenne das noch von meinem Großvater, der war auch Metzger, so, aber der hat mir immer gesagt, früher haben die Leute am Wochenende Fleisch gegessen und vielleicht mal einmal in der Woche. Wir essen heute tatsächlich zu viel. Auch das hört sich jetzt komisch an mit meinem Background. Aber wenn wir weniger essen würden, dann komme ich ja auch mit dem gleichen Geld aus. So, und wenn ich dann, und trotzdem kann ich Fleisch essen, ja, wenn ich das will. Und wir sind ja theoretisch auch omnivor, insofern gehört das auch ein Stück weit dazu. Insofern, ja, weniger Konsum könnte ich mit dem gleichen Geld trotzdem auskommen. Aber hätte dann bessere Qualität. Also bei uns zu Hause, wir essen zum Beispiel sehr viel Wildfleisch aus der Jagd, gesund gelebt. Wenn man vernünftig gejagt hat, gar nicht gemerkt, dass man gestorben ist, keine Antibiotika. Also auch das ist ein Tipp von mir.
Auch interessant, dass Sie aus einer Metzgerfamilie kommen und dann Zoodirektor geworden sind.
Ja, aber ich arbeite im Zuge der Wiedergutmachung.
Okay. Wir müssen noch über das Thema Auswilderung sprechen. Der Kölner Zoo beteiligt sich ja auch sehr erfolgreich daran, gefährdete oder praktisch ausgestorbene Arten wieder dort anzusiedeln, wo sie eigentlich leben. Diese Przewalski-Pferde, die ich immer nie weiß, ob ich sie richtig ausspreche, sind
sie
ein
heißen,
Beispiel.
Sie heißen nicht Szymanski-Pferde, wie man manchmal bei uns im Zoo hört, sondern Przewalski-Pferde, ja.
Okay, das wird ja auch in Zukunft ein immer wichtigerer Weg sein, denke ich mal. Wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, scheint mir die Lage aber schwierig zu sein. Wir haben eben das Thema Biber gestreift. Ich würde gern einmal kurz über die Wisente sprechen und die Wölfe. Wisente, das sind ja diese großen, flauschigen Tiere, die werden auch europäische Bisons genannt, also ordentliche Moppermänner. Und es gab ein Wisent-Auswilderungsprojekt im Sauerland, sehr ambitioniert, 2013 begonnen. Da wurden Wisente im Rothaargebirge ausgewildert und Ziel war die Wiederansiedlung eben dieser Tierart in freier Wildbahn. Und dann gab es von Anfang an Konflikte mit Waldbauern, die eben Schäden an ihren Grundstücken befürchteten und das übrigens dann auch nicht zu Unrecht offenbar. Aus diesen ursprünglich 8 ausgewilderten Tieren wurden irgendwann mal 40, weil die sich erfreulicherweise eigentlich vermehrt haben. Und wie viele es jetzt genau sind, weiß niemand mehr, denn dieser Wiesenträgerverein ist insolvent wegen Klagen von Waldbesitzern, deren Bäume durch die Tiere geschädigt wurden. Damit ist das Projekt offenbar am Ende. Auch hier kann man nur sagen, Okay, was? Wie stehen Sie dazu? Das ist ja eigentlich eine sehr traurige Geschichte.
Also wir wissen ganz genau, wie viele Tiere das sind. Und ich kann Ihnen verraten, dass die alle in einem Riesengatter sind.
Mittlerweile.
Sind mittlerweile alle eingefangen, wenn Sie so möchten. Und es wird gerade diskutiert, was mit diesen Tieren passiert. Vermutlich werden die alle in irgendwelche anderen Projekte gebracht. Das Projekt vor Ort ist aus meiner Sicht gestorben, so viel weiß ich. Wir sind da auch schon mal in den letzten Jahren beratend, begleitend tätig gewesen. Man hätte das von Anfang an, aus meiner Sicht, jetzt rückblickend, kann ich das, glaube ich, auch leichter sagen, als die, die es begonnen haben, besser aufbauen müssen. Und es ist letzten Endes die gleiche Diskussion beim Biber, beim Wolf, beim Wisent. Oder auch beim Elch, der im Übrigen ja auch wiederkommt und im Osten schon umhertrabt, will die Gesellschaft das. Und wenn die Gesellschaft das will, dann muss man Wege finden. Und das heißt zum Beispiel, dass man dann, und das ist aber da, soweit ich weiß, auch passiert, wenn Waldschäden entstanden sind, muss man die bezahlen. So, und wenn die Gesellschaft sagt, und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mal über die Wiesen fahren, dann sind die zum Teil umgebrochen, das sind die Wildschweine und dann ist das ein Wildschaden. Und da gibt es Regelungen in Deutschland und dann bekommt der Bauer dafür eine Entschädigung oder wenn der Maisacker umgepflügt wurde, bekommt man eine Entschädigung. Das heißt, da gibt es Regeln, sodass der Geschädigte auch was bekommt, ist im Übrigen beim Wolf ja auch so. Wenn Sie ein Wolfsgebiet sind, dann bekommen Sie, wenn Sie Ihr Schaf verloren haben, das Schaf bezahlt. So, das heißt, am Ende hat das was mit Geld zu tun und es hat damit zu tun, ob die Gesellschaft damit leben will und ob die Gesellschaft sagt, dafür nehmen wir bestimmte Dinge in Kauf. Nämlich, dass wir Tiere verlieren beim Wolf, bei den Wisenten, dass man Schälschäden gehabt hätte, dass man das Risiko hat, dass mal ein solches Tier auf irgendeiner Autobahn steht. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Insofern spannendes Thema, weil wir ja zum Beispiel als Deutsche sagen, der Afrikaner, der soll gefälligst mit Flusspferden und Elefanten und Nashörnern und Löwen leben oder der Inder mit eben auch Elefanten oder Tigern. Wo, das sind jetzt alles Tiere, die ich genannt habe, mit denen es eben auch tödliche Unfälle mit Menschen gibt. Da sagen wir das und jetzt werden wir selber vor die Herausforderung gestellt und ich muss sagen, ich fand es sehr schade, dass dieses Projekt mit dem Wisent gescheitert ist, weil das wäre toll gewesen, wenn Deutschland es geschafft hätte, das größte wildlebende Tier, ein großer Herbivorer, und davon hatten wir früher viele in unserer Landschaft, eben mit dem gemeinsam leben zu können.
Vielleicht bleiben wir noch kurz bei den Wisenten, weil Sie sagen, hinterher ist man immer schlauer. Können Sie vielleicht noch ein oder zwei Punkte nennen, die Sie anders gemacht hätten? Also ich stelle mir jetzt vor, also ich würde nicht so einen Verein gründen wollen, wo ich dann dafür hafte, was mit den Wisenten passiert. Hätte das direkt staatlich vielleicht entschädigt oder finanziert werden müssen? Oder wo sind die Punkte, wo Sie sagen?
Also es ist im Nachhinein natürlich einfach und klar, trotzdem schwierig. Ja, ja. Also ich hätte tatsächlich versucht, das über das Land zu spielen. Das Land hat das im Übrigen auch viele Jahre immer wieder unterstützt. Also es war nicht so, dass man da raus war. Ich glaube, wenn man mit solchen außergewöhnlichen Tieren arbeitet, das ist nochmal eine andere Nummer als beim Biber oder bei der Wildkatze, die wir auch wieder auswählen, oder beim Luchs, dann muss man einfach die Menschen, die in der Umgebung leben, mitnehmen. Und möglicherweise kommt man auch zu dem Schluss, dass dieser Standort nicht der richtige war. Also man muss einen Standort finden, dann muss man die Gesellschaft, die dort lebt, in erster Linie erstmal mitnehmen und man muss versuchen, Lösungen zu finden für die Probleme, die auftauchen können. Und dann kann man weitermachen.
Das Problem bei dieser Gesellschaft, die Sie immer nennen, ist ja, dass die nicht monolithisch ist. Das heißt, wenn Sie den einen fragen, kriegen Sie die Antwort. Wenn Sie die andere Interessensgruppe, sage ich mal, fragen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Wolf kommen, die Menschen, die eben Schafe halten oder Ziegen halten und die dann eben betroffen davon sind, dass ein Wolf deren Tiere dann entnimmt, wie es ja immer so schön heißt, also eigentlich auch natürlich blutig reißt, dann hat man ja wieder eine andere Lage. Das heißt, die Gesellschaft gibt es natürlich so nicht.
Ich benutze den Begriff bewusst und wiederholt deshalb, weil es eine gesellschaftliche Akzeptanz haben muss. Das heißt, die Mehrheit muss das tragen. Wenn ich die nicht habe, dann habe ich ein Problem. Wir haben immer bei allen Themen, wir werden immer Menschen haben, die gegen irgendetwas sind. Aber wenn die große Mehrheit von uns das mitträgt und wir haben ja hier in Deutschland ein großes Beispiel, wir sind sozusagen die Urform und ich würde fast sagen in Perfektion, managen wir Wald, also Forst und Jagd, sind bei uns nachhaltig. Wir nutzen nachhaltig Wald, wir nutzen nachhaltig Wild. Und das ist immer noch, auch wenn es Leute gibt, die Jäger doof finden und dass man Tiere totschießt und die dann auch noch isst, gesellschaftlich, weit mehrheitlich, komplett getragen. So, und das brauchen wir. Und das brauchen wir auch für den gesamten Artenschutz. Denn wenn wir jetzt über die 40 Milliarden reden, wird es auch Leute geben, die sagen, also die 40 Milliarden, die stecken wir ja mal lieber in die Industrie hier bei Ford oder woanders. Ja, aber wenn es von der Mehrheit getragen wird und die Politik dahinter steht, dann haben wir eine Chance. Und nur dann haben wir eine Chance.
Wo kommen jetzt diese Wisente hin? Gibt es noch andere Gebiete in Deutschland oder müssen die jetzt irgendwo ins Ausland verbracht werden?
Also das weiß noch so keiner. Ich gehe mal davon aus, dass die entweder in andere Gatter kommen oder aber, dass sie tatsächlich in andere ausländische Naturschutzprojekte gehen. Also ich weiß, dass da Gespräche laufen, aber mehr können wir noch nicht sagen, glaube ich, jetzt hier an dieser Stelle. Aber man versucht vor allen Dingen für die Tiere eine gute Lösung zu finden, weil das ist ja auch eine Tierschutzfrage. Da, wo sie jetzt sind, geht es denen erstmal gut, aber das ist eben keine Dauerlösung und deshalb muss man überlegen, wie geht man damit um? Und da sind natürlich auch rechtliche Fragen zu klären und das läuft alles.
Wenn wir mal auf die Zahlen bei den Wölfen gucken, dann ist es so, dass wir bundesweit mittlerweile 1600 registrierte Wolfsindividuen haben, wie es so heißt. Auch in NRW gibt es etliche Territorien, mindestens 14 Tiere. Die Schaf- und sonst wie Halter sagen, es sind deutlich mehr, aber das sind die, die eben offiziell registriert sind. Es gab 2024 in NRW mindestens 84 Wolfsangriffe und ich sag mal, je mehr Wolfsangriffe, desto mehr Ärger gibt's auch. Dann gibt's Forderungen nach Abschüssen. Mein Kollege Detlef Schmalenberg hat neulich einen Artikel geschrieben über die Wölfin Gloria, die leider auch so schlau ist, dass sie natürlich mühelos einen stromführenden Zaun von 1,45 überspringen kann, obwohl vorgegeben ist, nur 1,20, auch gefördert wird nur 1,20 etc. Wer diese Debatte verfolgt, hat irgendwie den Eindruck, es scheint unmöglich, die Interessen von den Tierhaltern und den Wolf-Fans und auch sozusagen dem berechtigten Anliegen und dem wichtigen Anliegen, diese Wölfe wieder heimisch zu machen, unter einen Hut zu bringen.
Es ist auf jeden Fall kein einfaches Unterfangen. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass es ja andere Länder gibt, wo sie schon lange Wolfspopulationen haben, seit Jahrhunderten mit Wölfen leben. Wir haben halt vergessen, wie man mit Wölfen lebt. Und vielleicht darf ich das noch einwerfen. Der Jäger, der den letzten Wolf in Deutschland geschossen hat, war ein Held. Da können Sie mal sehen, wie sich die Zeiten verändert haben. Es ist so, dass der Wolf im Osten Deutschlands ankam und sich von da aus jetzt nach Westen verbreitet und ist natürlich zu erwarten, weil wir einfach eine höhere Bevölkerungsdichte, eine höhere Bebauung haben, dass natürlich die Konflikte größer werden. Ich sage, auch das klingt vielleicht jetzt wieder komisch, wenn so ein Zoodirektor das sagt, dass wahrscheinlich früher oder später sinnvollerweise der Wolf ins Jagdrecht kommt. Das ist in ganz vielen, eigentlich in allen Ländern, wo sie Wölfe haben, auch so. Da gibt es bestimmte Quoten. Dann lernt der Wolf möglicherweise besser, dass er sich von menschlichen Bereichen fernhält. Man könnte leichter Problemwölfe, wie Sie so eben schön gesagt haben, entnehmen. Wobei es immer sehr schwierig sein wird, zu klären, ist denn das der Wolf, der zum Beispiel wie Gloria über diese Zäune zu klettern gelernt hat? Und ich habe öfter mal in politischen Diskussionen gesagt, wir haben ja auch Rotwild in Deutschland leben. Und bei Rotwild ist es so, dass Rotwild in Deutschland nur in bestimmten Bereichen leben darf. Und woanders nicht.
Weil die sonst alle Bäume anknabbern?
Weil die zum Beispiel auch Waldschäden verursachen können, genau. So, und das kann ich mir auch vorstellen, dass man sagt, der Wolf darf hier leben, aber möglicherweise wird man dann sagen, aber nicht unbedingt im Ruhrgebiet. So, Wölfe sind schlau, es hat ganz lange keine Gefährdung gegeben für Menschen, das hat man auch geguckt und wir haben vor Jahren schon, als der Wolf gerade im Osten erstmal da war mit dem NABU NRW und den Zoos hier in NRW, eine schöne Wanderausstellung durchgeführt, die hieß Willkommen Wolf. Und wir haben vor allen Dingen damals schon versucht, eins zu klären, es wird Probleme geben. Also ne, man darf als Naturschützer nicht sagen, es ist alles toll und es wird super funktionieren. Der Wolf kommt ja nicht mehr in seine alte Heimat zurück, wie sie war, 1800 Anno Pief, als man den letzten geschossen hat. Er kommt in eine komplett veränderte Situation. Er kommt mit vielem gut klar, aber natürlich ist die Chance, dass es zu Konflikten kommt, in einer Welt, in der wir jetzt und er auch jetzt lebt, größer. Das heißt, vermutlich wird man irgendwann Regeln finden müssen, wie man dann damit umgeht. Und natürlich wird man dann auch trotzdem weiterhin in Kauf nehmen, dass der auch mal ein Schaf oder auch was anderes reißt. Und ich bin immer gespannt, was denn passiert, wenn mal ein Rennpferd von 2 Millionen Wert zu Tode kommt. Ja?
Also ein Rennpferd ist durchaus auch nicht zu groß für einen Wolf?
Naja, für einen Wolfsrudel. Und der muss das ja gar nicht reißen. Da würde ja reichen, wenn das Pferd in den Zaun rennt und dann zu Tode kommt. Ja? Oder so schwer verletzt ist, dass es keine Rennen mehr läuft. Das ist ja so ein Extrembeispiel, aber beim Schaf reden wir, keine Ahnung, über 50 oder 80 Euro, die dann ersetzt werden. Und natürlich muss man auch die Seite der Halter sehen. Es ist ja auch eine emotionale Geschichte, ne? Wenn sie auf ihre Wiese kommen und dann liegen auf einmal 3 tote Schafe, das finden sie bestimmt nicht toll. Und das kann man auch nachvollziehen, dass die Leute einen Hass auf so ein Tier dann haben, dass das getan hat. Aber so ist das eben, es ist nicht schwarz-weiß und ich glaube, ich komme nochmal auf die Gesellschaft, wenn die Gesellschaft mehrheitlich sagt, ja, wir wollen da irgendwie gemeinsam durch, da muss man Lösungen finden und man ist ja auf dem Weg, man sagt dann Herdenschutzhunde, Zäune und so weiter. Was wir schon wissen ist, dass die Hobby- und Kleinhalter weniger werden, das ist ablesbar. Wir hatten auch mal eine Diskussion hier im Hause, wo auch ein Schäfer dabei war, vom Schafverband und das heißt, man wird dann wieder das, was man eigentlich fördern will, nämlich kleinere und ökologischere Betriebe, die werden ein größeres Problem haben. Weil wenn einer einen riesen Betrieb hat, wenn der mal 3, 4 Schafe verliert, das ist überwindbar, zumal wenn er dann eine Entschädigung bekommt, aber bei den Kleinen eben nicht.
Das war ein sehr interessantes Interview. Ich werde das auch in den Shownotes hier im Podcast verlinken. Das Hauptproblem scheint ja tatsächlich zu sein, dass so eine eingezäunte Schafherde oder eine Ziegenherde oder wie auch immer für den Wolf ja wie so ein fertig angerichteter Pralinenteller ist. Also der muss nicht irgendwie jagen, ein Reh oder so, sondern der kann einfach kommen und hat sehr komfortabel sein Essen da, kann man aus Wolfsperspektive ja gar nicht verübeln. Aber der geht dann in so eine Herde rein und scheint ja tatsächlich auch dann mehr zu töten, als er dann isst und so weiter. Aber man muss ja letztlich auch sagen, so eine fertig angerichtete Herde kennt der Wolf natürlich in der Wildnis nicht, ne? Das heißt, da hat er immer Rehe gejagt, einzelne, und jetzt hat er eben diese auch für ihn wahrscheinlich ungewohnte Situation, oder?
Naja, vielleicht kann man salopp sagen, ein Wolf ist auch nur ein Mensch. Also ne, wenn sie den Kühlschrank voll haben, dann gehen sie auch nicht einkaufen. Und sie pflanzen schon gar nicht ihr Gemüse erstmal an. Und das ist natürlich ein gedeckter Tisch, das ist sehr verführerisch und es ist einfacher. Und wir wissen auch aus anderen Bereichen, deshalb hatte ich vorhin schon auf Tiger und Löwen und so hingewiesen, es gibt ja auch solche Großraubtiere, die Menschen töten dann und fressen. Und der Grund ist, wir sind eine einfache Beute. Ja? Also nicht, weil die Menschen hassen oder sich da rächen wollen oder so, weil wir einfach eine einfache Beute sind. Und wir merken gerade, es gibt ja leider die afrikanische Schweinepest, die sich stark verbreitet. Und da hat man erstmal gedacht, oh, die armen Wildschweine. Und jetzt merken wir auf einmal, dass in weiten Teilen Asiens, wo zum Beispiel Tiger leben, deren Hauptbeute Wildschweine waren, die keine Nahrung mehr finden und die weichen natürlich jetzt aus. Und was machen die? Klar, die gehen an die Siedlungen und holen sich da auch eben Haus- und Nutztiere und fressen die, weil es eine einfache Beute ist und sie keine Alternative mehr haben.
Wir müssen zum Schluss natürlich auch noch über den Kölner Zoo sprechen. Sie haben ja rund 11.000 Mitarbeitende im Kölner Zoo, wie Sie gerne sagen. 11.000 Mitarbeitende von 750 Arten, die bei Ihnen untergebracht sind. Wer ist denn aktuell Mitarbeitender des Monats bei Ihnen?
Naja, logischerweise ist jetzt der kleine Elefant. Wir haben ja Nummer 14, sage ich immer, jetzt am letzten Freitag begrüßen dürfen. Um 3.42 Uhr in ein kleiner Elefantenbulle geboren worden von Mala, der, glaube ich, bekanntesten Elefantin, Elefantenkuh in Köln. Das ist der Elefant, der als erster in Köln geboren wurde, ist ihr zweites Jungtier, eine erfahrene Mutter. Und natürlich bezaubert er auch uns, auch wenn wir immer ja versuchen, da mit wissenschaftlichen und sachlichen Verstand ranzugehen, aber trotzdem bleibt der Obi süß.
Mein Eindruck ist, dass sich das Image von Zoos auch angesichts eben dieser dramatischen Perspektive in Sachen Artenschutz auch mehr und mehr zu wandeln beginnt. Also früher standen oft auch sehr berechtigte Tierschutzbedenken im Vordergrund, mag für einige Zoos auch immer noch genauso aktuell sein. Jetzt sieht man aber mehr und mehr die wichtige Rolle, auch die Zoos beim Artenschutz einnehmen. Ist das nur mein Eindruck oder würden Sie, ich meine, Sie sind jetzt befangen, aber würden Sie das bestätigen?
Ich bin nun nicht nur befangen, das ist meine Mission. Also ich bin ja angetreten, ich war ja im Deutschen und im Weltverband Präsident. Ich habe dafür gesorgt, dass wir ganz nah rangerückt sind an die Weltnaturschutzunion, dass wir gemeinsame Ziele verfolgen. Das ist eine Kernaufgabe von Zoos, ist Menschen für Tiere zu begeistern, sie zum Nachdenken anzuregen und selber Naturschutz zu betreiben und Bildung zu betreiben. Also wir sind das größte Artenschutz- und Bildungszentrum von Köln und der Region. Punkt. Das ist unser Auftrag. Und natürlich sind wir eine eierlegende Wollmilchsau am Ende, weil sie sich bei uns ja auch noch erholen können. Und wir ihnen hoffentlich spielerisch was mit auf den Weg geben. Das ist eine Entwicklung, die Zoos erfreulicherweise gemacht haben. Und ich sag jetzt mal wissenschaftlich geführte Zoos. Wir unterscheiden uns nämlich von anderen Einrichtungen, die auch Zoo genannt werden dürfen, weil wir genau das machen, Forschung, Bildung, Natur- und Artenschutz betreiben und Erholung anbieten. Und das ist etwas, wo ich mich seit Jahrzehnten eben eingesetzt habe, dass das eben nicht nur in Köln so ist. Und ich glaube, wir sind tatsächlich führend. Wir haben jetzt als erster Zoo in Deutschland im letzten Jahr ein sogenanntes Center for Species Survival, ein Artenschutzzentrum, gegründet zusammen mit der Weltnaturschutzunion, dem größten Naturschutzverband der Welt. Wir kümmern uns hier um bedrohte asiatische Singvögel und um Wildschweinarten weltweit. Wir haben auch Tierwohl ganz oben. Wir sind der erste Zoo in Deutschland, der sich hat akkreditieren lassen, checken lassen von der Global Humane. Global Humane ist der internationale Arm der American Humane, die ganz viele von uns kennen. Die sind nämlich immer im Abspann von den Hollywood-Filmen zu sehen. No animal was harmed during this film. Und die sind bei uns gewesen, haben uns 3 Tage lang auf Herz und Nieren geprüft, haben mit allen Leuten gesprochen, haben vorher ganz viel Informationen von uns eingeholt und haben am Ende tatsächlich ein Tierwohl-Zertifikat ausgehändigt. Was für mich als Zoodirektor ganz wichtig war, aber auch für alle Mitarbeitenden, weil wir bestätigt wurden, dass wir auf dem richtigen Weg sind und sehr, sehr viel richtig machen.
Auf was gucken die dann genau? Größe der Käfige, Verhalten der Tiere etc.?
Genau. Und die gucken auch, wie gehen wir mit den Tieren um? Wir machen ja ganz viel und ich versuche das jetzt auch in die Öffentlichkeit zu holen. Wir machen ganz viel Tiertraining. Das machen wir aber meistens hinter den Kulissen. Das heißt jetzt immer, wenn wir was Neues bauen, wir haben das zum Beispiel bei der Tigeranlage, als wir die vor wenigen Jahren renoviert haben, eingebaut. Da gibt es jetzt eine Türe und wir können das Training den Gästen, die in den Zoo kommen, zeigen. Das Elefantentraining würden wir auch gerne mehr nach vorne bringen, aber das ist nicht ganz so einfach baulich. Aber eben all diese Dinge, die wir mit den Tieren machen, damit es ihnen besser geht, die waren vor Öffnung des Zoos im Zoo. Es waren 3 Fachleute, die waren nach Schließung des Zoos im Zoo, haben sich unsere Tiere angeguckt, vorher, nachher und während des Betriebs, haben sich unsere Trainingseinheiten angeguckt, haben sich angeguckt, was wir füttern, und vieles mehr. Und ja, wir sind sehr stolz darauf, dass wir das bekommen haben. Und mein großer Dank gilt allen meinen Mitarbeitenden, denn die sind vorne dran, direkt am Tier und kümmern sich sehr liebevoll und mit großem Einsatz um die Tiere.
Dieses Center, was Sie jetzt eben so en passant erwähnt haben, also wie muss man sich das vorstellen? Ist es ein bestimmtes Gehege im Kölner Zoo oder ist einfach der Kölner Zoo insgesamt eben jetzt auch dieses Center for Survival? Und sie haben aber dann sich auf bestimmte Tierarten konzentriert, logischerweise.
Genau, also diese Zentren sind sehr unterschiedlich. Also es gibt Zentren auf dieser Welt, die sich um tiergeografische Regionen kümmern. Also der Loro-Park auf Teneriffa macht Makaronesia, also den Bereich um die Inseln herum auf Teneriffa. Wir haben uns für zwei Tiergruppen entschieden. Wir haben Herrn Dr. Markolf eingestellt. Der ist hauptamtlich bei uns eingestellt und kümmert sich nur um zwei Spezialistengruppen der IUCN, nämlich die Asian Songbird Trade Specialist Group, eine Gruppe, die sich um asiatische Singvögel kümmert, und die Wild Pig Specialist Group, die sich um die Wildschweinarten auf dieser Welt kümmern. Beide werden praktisch von Köln geleitet, weil Frau Dr. Rodeweit ist die Chefin der Spezialistengruppe für die Schweine und David Jacko, ehemaliger Mitarbeiter von Jersey, kümmert sich um die Singvögel, und dem bezahlen wir sozusagen die Reisen, und ansonsten arbeitet der erfreulicherweise kostenlos für uns. Und das heißt, wir haben zwei Spezialistengruppen, zu denen wir einen ganz engen Draht haben, die beide riesige Probleme haben im Moment, eben afrikanische Schweinepest für die Schweine, illegaler Wildvogelhandel in Indonesien vor allen Dingen. Und Herr Dr. Markolf ist quasi Katalysator, Enzym, bringt das zusammen, verbessert die Effektivität dieser Gruppen, und insgesamt können wir dann, weil wir da auch Schwerpunkte haben, wir sind ja auch im Bereich Vogelhaltung und wir haben auch wieder schöne Schweine, wir haben nämlich Hirscheber im Zoo, ganz außergewöhnliche Tiere, die viele vielleicht für hässlich halten, weil ihnen die Hauer oben aus dem Kiefer rauswachsen und die so nackig aussehen. Aber ganz irre Viecher, die mich immer begeistern, und insofern haben wir da praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und können sowohl im Zoo etwas zeigen, aber eben auch vor Ort helfen.
Wie sind Sie denn genau an diese Arten gekommen? Also hebt man dann die Hand und sagt, jawohl, ich hätte gern die asiatischen Singvögel, oder so wird einem das zugeteilt?
Nein, nein. Also wir haben uns darum beworben. Wir haben uns darum beworben, haben gesagt, wir haben große Expertise in diesem und diesen Bereichen. Und wenn jetzt ein anderer schon da was gehabt hätte, aber diese Zentren sind relativ neu, wir sind also, ich glaube, Nummer 2 in Europa oder Nummer 3 in Europa, Nummer 1 in Deutschland und unter den ersten 25 weltweit gewesen, also da sind auch wir als Kölner tatsächlich weit vorne. Und dann bewirbt man sich darum, dann wird man geprüft. Und dann musste ich natürlich die geeignete Person finden. Das heißt, wir haben das ausgeschrieben und haben jetzt mit Herrn Dr. Markolf jemand gefunden, der das kann.
Es gibt ja wahrscheinlich auch ja so viele gefährdete Arten, wie wir besprochen haben, dass man sich da nicht auf den Füßen rumsteht, wenn man dann als Zoo sich zwei Arten davon nimmt. Ne? Es gibt ja genug für alle, zu viele sogar für alle.
Da sind ja zwei große Artengruppen. Ne? Da sind ja viele Arten, sowohl die bedroht sind von den Singvögeln als auch von den wilden Schweinearten.
Das sind Gattungen dann wahrscheinlich, ne?
Ja, das sind sogar Ordnungen teilweise. Mhm. Und aber darum geht's gar nicht, sondern wir stehen uns nicht auf den Füßen, sondern wir suchen auch Partner. Ne? Also man kann auch nicht alles alleine machen, und es gibt diesen wunderbaren englischen Begriff One Plan Approach, hört sich im Deutschen so ein bisschen DDR-Deutsch an, nämlich ein Planansatz. Und das ist das, wo wir, die im Naturschutz voll engagiert sind, überzeugt sind, es wird nur gelingen, Arten zu retten, wenn alle, sowohl in situ als auch ex situ, also die vor Ort arbeiten, also auch nicht vor Ort arbeiten, ob sie ein Staat sind, ob sie ein Nationalpark sind, ob sie ein Museum sind, ein Privatmann, ein Zoo, ein Museum, ein Wissenschaftler einer Universität. Wir müssen alle gemeinsam arbeiten, weil alleine werden wir es nicht schaffen. Nur in der Gemeinschaft, im Sinne dieses One-Plan-Approach, werden wir es schaffen, die Dinge in die richtige Richtung zu drehen. Und wenn dann die Gelder, von denen wir vorhin gesprochen haben, tatsächlich fließen, dann bin ich tatsächlich zuversichtlich.
Das heißt, auch Sie erhoffen sich, dass ein Teil von diesen 40 Milliarden in die Zoos geht?
Nee, nicht in die Zoos, aber in den Erhalt der Arten. Und das ist ja eine unserer Aufgaben.
Sie haben ja im Kölner Zoo im vergangenen Jahr den World Species Congress veranstaltet. Das war die erste digitale Weltartenschutzkonferenz. Warum, wieso, weshalb?
Also als ich Präsident des Weltzooverbandes war, ist es mir gelungen, dass wir uns als Zoogemeinschaft der IUCN, der Weltnaturschutzunion, nähern konnten. Und da gibt es eine sogenannte Species Survival Commission. Das ist die Kommission, die sich um das Überleben der verschiedenen Arten kümmert. Da gibt es diese Spezialistengruppen. Ich nannte schon das für die Schweine und die Spezialistengruppe für die Singvögel. Und wir haben gemeinsam eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Reverse the Red, also reduziere das Rot.
Wie in rote Liste?
Genau, wie in rote Liste. Also wir möchten, dass ganz viele sozusagen, wenn man in der Ampel denkt, eben grün haben und damit eine gute Population, eine gute Zukunft. Und rot ist immer ganz kritisch, da muss man anhalten und was tun. Wir haben das initiiert und es gab drei Ziele, nämlich einmal, dass man diese Zentren gründet. Das haben wir jetzt begonnen, das läuft weiter, es kommen jeden Monat neue dazu. Wir haben dann gesagt, wir müssen einen Artenkongress haben, den die IUCN schon immer durchführen wollte, es ihr aber nicht gelungen ist. Und dann haben wir gemeinsam Weltzooverband und IUCN diesen Kongress abgehalten. Der war online, also tatsächlich sehr umweltfreundlich. Er hat begonnen mit einem Sonnenaufgang auf Neuseeland und endete mit einem Sonnenuntergang auf Hawaii. Wir haben mehrere nationale Events gehabt. Einer davon war der hier in Köln. Das heißt, wir hatten Sabine Riefenherm, die Chefin des Bundesamtes für Naturschutz, welches in Bonn sitzt, die höchste wissenschaftliche Behörde für Umweltschutz und Naturschutz ist. Die hat hier geredet live und war 7 Minuten sozusagen global im Äther und konnte über unsere nationale Biodiversitätsstrategie sprechen. Also was haben wir eigentlich in Deutschland vor? Wie weit sind wir denn? Was wollen wir machen? Und wir hatten Frank Schätzing da, der auch nochmal noch eine andere Perspektive reinbrachte und auch der als Bestseller-Autor und hat natürlich auch über Klima geschrieben, also viel weiß, nochmal gesagt hat, wie wichtig das ist. Und wir hatten über 190 Länder und Territories am Ende zugeschaltet, 200.000 Menschen weltweit waren online und es war tatsächlich ein unglaublicher Erfolg, weil ganz viele auch gesagt haben, haben sogenannte Pledges gemacht, also gesagt, was sie denn sich jetzt vornehmen, in der Zukunft zu ändern. Und es wäre jetzt ganz wichtig, dass man in 2 oder 4 Jahren, da müssen wir mal gucken, nochmal einen solchen Kongress abhält, wahrscheinlich auch wieder online und dann sagt, guck mal, das haben wir jetzt tatsächlich von damals auch schon umsetzen können und versucht eben so Menschen zu erreichen. Der war für jedermann offen. Es war, glaube ich, der erfolgreichste Kongress ever, weil ich kenne keinen, der das erste Mal stattgefunden hat, wo sie so viele Länder zugeschaltet hatten und wo sie eine 200.000 Personen Teilnehmerzahl hatten. Das lässt uns hoffen, dass das Interesse da ist und wir wollen eben Geschichten von Zuversicht und Geschichten von Erfolg insbesondere in die Jugend tragen, damit die nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, es ist sowieso alles vorbei. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das ist eine wesentliche Aufgabe, die wir eben auch als Kölner Zoo umsetzen.
Also vernetzen, voneinander lernen, austauschen und dann die Fortsetzung auch vom Kölner Zoo aus?
Also wir werden auf jeden Fall wieder unseren Hut in den Ring schmeißen, dass wir wieder der nationale Vertreter sein dürfen. Das müssen wir dann mal sehen.
Wir möchten hoffnungsvoll schließen. Wir sind gar nicht so hoffnungslos im Moment unterwegs, aber trotzdem nochmal konkret gefragt, was macht Ihnen Hoffnung, was den Artenschutz anbelangt? Und vielleicht auch nochmal, wie ist Ihre Erwartung an die künftige Regierung?
Also Hoffnung macht mir, dass ganz viele junge Menschen, obwohl sie virtuell aufwachsen, doch Interesse haben. Hoffnung macht mir, dass viele Menschen auf die Straße gegangen sind für Klimaschutz. Hoffnung macht mir, dass die zoologischen Gärten und andere Player, dazu gehören zum Beispiel aus meiner Sicht auch Naturkundemuseen, Universitäten, wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, das in die Gesellschaft hineinzutragen, wie wichtig das ist. Wir sind in Schnittstellen mit der Politik verbunden. Und meine Erwartung an die kommende Bundesregierung wäre tatsächlich, dass sie über Stabilität und langfristiges Denken die richtigen Entscheidungen treffen, damit Biodiversität gesichert und damit auch letzten Endes das Überleben der Menschheit, hört sich jetzt etwas hochschwellig an, aber es ist so, gesichert wird.
Herr Pagel, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie und Grüße gehen natürlich raus an die 11.000 Mitarbeitenden.
Vielen Dank. Ich würde es gerne ausrichten.
Wir müssen natürlich ganz zum Schluss noch über die Mitarbeitenden des Monats sprechen. Also das Elefantenbaby, es hat ja noch keinen Namen.
Nein.
So, und das ist, wir hatten in der Vergangenheit schon Votings. Mhm. Und da wäre jetzt ganz konkret meine Frage, wie geht's weiter mit dem namenlosen Kind?
Also es wird so weitergehen, dass wir in der nächsten Woche einen Paten haben für das Tier. Da wird's und der wird aber nicht den Namen vergeben, sondern wir werden drei Vorschläge machen, die wir dann, so wie es im Moment aussieht, über Social Media dann abstimmen lassen, so dass die Kölnerinnen und Kölner und aus der Region mitstimmen können, und dann wird es einer von den dreien werden, und dann bin ich sehr gespannt, weil wir bekommen im Moment sehr viele Namensvorschläge, da ist einer schöner als der andere, und die, die wir selber schon hatten, weiß ich gar nicht, ob die es am Ende dann sein werden. Also spannend, und ich freue mich, dass wir dann zum 30. März, das ist der traditionelle, das ist nämlich Malas Geburtstag, also die Mutter dieses jungen Elefantenbullen, dass wir dann am Elefantentag diesen Namen kundgeben können.
Das heißt, es gibt den einen oder anderen Grund, mal auf die Instagram-Seite oder auch auf die Website des Kölner Zoos zu gucken, wenn man Interesse hat, Einfluss auf das Schicksal dieses Namens zu nehmen.
So ist es, aber es lohnt sich auch sonst immer da mal drauf zu gucken.
Okay, und 30. März, Elefantentag, da gibt's ja traditionell auch immer jede Menge Show, und sozusagen, wenn man da in den Kölner Zoo geht an dem Tag, kriegt man was geboten, ne? Vielleicht noch ein ganz kurzer Werbeblock dazu?
Der Werbeblock ist, es gibt Blick hinter die Kulissen, ich glaube, der ist sogar schon ausverkauft, aber wir machen natürlich ganz viele Aktionen rund um die Elefanten, es gibt Informationen, wir stehen da Rede und Antwort und erzählen, was wir denn alles so treiben.
Dann sage ich nochmal vielen Dank und tschüss, und wir sehen uns vielleicht beim Elefantentag.
Wunderbar, ich danke, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin, und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.
Mit K.